Wir sind verloren, wir treiben ab und nehmen das alles mit ins Grab. Die eigenen Augen, die eigenen Ohren. Ich kann es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr hören. Ich möchte mich in die Ecke verkriechen, aber hilft nicht. Ich könnte den ganzen Tag nur noch schreien, aber nein, da hilft nichts auf der Welt. Außer vielleicht ein gutes Gespräch mit Katrin Gerloff. Das hilft, glaube ich, immer. Hallo Katrin.
Hallo, ich grüße dich.
Ich bin verwirrt in diesen Tagen. Wie geht's dir?
Nee, die Phase der Verwirrung, würde ich sagen, die ist dann doch vorüber. Ich würde eher sagen, beginnt mit der gleichen Silbe. Es nähert sich eher so ein bisschen der Verzweiflung. Ja.
Wie, in diesen Zeiten habe ich Probleme, klarzukommen. Ich möchte ja mich positionieren. Ich möchte viel wissen. Ich möchte gut sein. Ich möchte was tun. Und dann macht sich aber so eine Unsicherheit, eine Verzweiflung breit und ja, die so ein komisches Gefühl hinterlässt. Vielleicht ist es ja diese Schlagzeile, die du geschrieben hast, Pessimismus des Verstands, Optimismus des Willens. Könnte man das so zusammenfassen?
Ich finde das weiterhin wirklich eine gute Zusammenfassung dessen, was wahrscheinlich viele Menschen umtreibt, dass sie sehr wohl das nicht nur das Gefühl haben, sondern auch wirklich ernsthaft willens sind, Gutes zu tun, um es mal ganz schlicht zu sagen, Gutes zu tun, aber natürlich an dem dann doch verzweifeln, wo man da ansetzen kann. Und weil man ja weiß, dass man das Große und Ganze gegenwärtig wahrscheinlich nicht wirklich beeinflussen kann. Und ich sag mal so in der zugespitzten Form macht sich diese Verzweiflung ja gegenwärtig am Sekundenkleber fest. Das sind allerdings dann schon Menschen, die tatsächlich was tun, also die für sich wahrscheinlich auch einen Weg gefunden haben oder einen Ausweg gefunden haben, zu sagen, aus dieser Verzweiflung heraus kann nicht resultieren, dass ich mich vergrabe und verkrieche. Ich muss was machen.
Der Alexander Bär, mit dem du letztens gesprochen hast, sagt ja, wenn Formen der friedlichen Sabotage und des zivilen Ungehorsams erprobt werden und andere versuchen, mit linken Wahlbündnissen und dem Druck der sozialen Bewegung etwas grundlegend zu verändern und anders zu machen, dann liegt darin Hoffnung. All das kann aber auch immer scheitern. Linksregierung genauso wie Strategien auf der Straße, aber es muss versucht werden. Das wäre jetzt eigentlich das Ende unseres Gesprächs. Oder zu sagen, wir müssen es versuchen, optimistisch bleiben, aber leicht ist es nicht, oder?
Also dass wir es versuchen müssen, also der Satz bleibt stehen. Ob wir es schaffen, also ob es gelingt, optimistisch zu bleiben, den würde ich mal wirklich mit einem Fragezeichen versehen. Das ist jetzt, ich meine, wir haben wirklich ein grässliches Jahr gehabt. Also es endet jetzt, aber es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass das nächste Jahr jetzt unmittelbar gleich besser wird. Mit dem 24. Februar ist da halt tatsächlich, ich mag das Wort Zeitenwende ehrlich gesagt nicht mehr, weil das Schwachsinn ist, weil das hat alles einen langen Vorlauf und die Welt ist schon lange sozusagen in einem recht desolaten Zustand, aber es ist einfach kein gutes Jahr gewesen und deshalb mit dem Optimismus weiß ich nicht. Aber was tun müssen? Ja, auf jeden Fall. Also man muss was tun, ja. Mhm. Egal wie klein es.
Optimismus bedeutet nicht, dass etwas unter allen Umständen gut ausgeht, sondern dass solidarisches Handeln in jedem Fall wichtig ist, sagt wieder Alexander Bär. Das hat mich ja beeindruckt. Also das heißt, wir müssen was tun, das ist eine Art Druck, aber das geht nur gemeinsam. Also er redet ja immer vom solidarischen Miteinander, das heißt, dass wir miteinander reden müssen, uns aufeinander einlassen, also all dieses anstrengende Zeug.
Ja, das ist anstrengend, aber mal ehrlich, es kann natürlich tatsächlich auch schön sein. Ich glaube, was das Schöne an diesem Buch von diesem Alexander Bär ist, ist, der tatsächlich versucht, dass sich den Begriff Solidarität wieder zurückzuerobern. Und ehrlich gesagt, das ist auch was so in diesen letzten Jahren, also in diesen Pandemiejahren und jetzt in dem ersten Kriegsjahr, natürlich also so ein bisschen verkommen ist, dieser Begriff. Der wird ja für alles. Also applaudiere ich mal am Fenster oder der Kassiererin, bin ich gleich solidarisch, setze ich eine Maske auf, bin ich solidarisch. Dieser Begriff, der ja mal was ganz, ganz Tolles war und immer noch ist, der ist irgendwie quasi verramscht worden. Sich den wieder zurückzuerobern und darüber mal nachzudenken, was wirklich solidarisch ist, ja? Nämlich nicht nur mit meinesgleichen. Also mit meinesgleichen ist es so einfach, solidarisch zu sein, ne? In meiner Blase. Also klar, das geht. Das geht immer. Solidarität misst sich ja erst daran eigentlich, wenn ich es tatsächlich schaffe, auch für Menschen und mit Menschen was zusammenzutun und vor allen Dingen auch für die, die jetzt nicht unbedingt also meine Blase sind, ja, mit denen ich vielleicht sogar auch hadere oder nicht mit allem einverstanden bin oder so, ja.
Woraus erwächst denn die Motivation, solidarisch zu sein? Aber möglicherweise aus einem Schuld- und Schamgefühl, also Menschen, die sich bewusst werden, dass wir in einer imperialen Produktions- und Lebensweise leben, die müssen doch per se Schuld und Scham mit sich tragen. Kann das ein Ratgeber sein oder eine Motivation, sagen, ich spüre diese Schuld, diese Scham?
Ich finde es schwierig. Also diese auch mit dieser Scham gehen wir ja jetzt so ein bisschen inflationär um. Ne? Wir haben jetzt alle mögliche Scham, Flugscham, Disscham, Disscham. Und ehrlich gesagt ist das eine recht passive Geschichte. Ne? Also ich kann mich schämen und dann kann ich mich zurückziehen und kann das vielleicht auch kundtun, dass ich mich schäme. Aber das bleibt am Ende auch immer ziemlich passiv oft. Ne? Viele natürlich, also viele nehmen aus dieser Scham tatsächlich was raus, was da heißt, das und das mache ich nicht mehr, stattdessen mache ich das. Dann ist das, also dann wird das natürlich ein Aktiver. Also das finde ich dann auch richtig, aber ich aber Scham an sich jetzt erstmal finde ich nicht unbedingt gleich besonders produktiv. Aber was richtig ist, ist eine kluge, also zu der Erkenntnis zu kommen, dass wir ein sehr privilegiertes Leben führen, und tatsächlich betrifft es in unserem, auf der Nordhalbkugel eben viele, viele Menschen, auch wenn wir in diesem Land, ich lebe in Berlin, ne? Also ich kann jeden Tag, wenn ich durch die Stadt laufe, verdoppeln sich aus meiner Sicht die Zahl der Wohnungslosen und derer, die hier völlig prekär in dieser Kälte mit Decken und Schlafsäcken auf der Straße kampieren. Also das Elend ist natürlich auch vor der Haustür. Aber ich finde Scham nur dann, also Scham ist sicher ein Anfang, aber daraus muss irgendwie was Produktives, was Handelndes werden, was sein. Das also etwas, was ich tue, ja, dann funktioniert es vielleicht.
Wir müssen die Gesellschaft, Vergesellschaftungsfrage stellen, wird ja immer wieder gesagt. Was bedeutet denn die Vergesellschaftungsfrage? Ist das nur eine ökonomische Frage über die, ja, diese imperiale Produktionsweise, oder was ist die Vergesellschaftungsfrage?
Ja, ich war im Herbst auf diesem sehr großen, tollen Vergesellschaftungskonferenz. Das war sehr ermutigend, weil da wirklich unglaublich viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten und Bereichen zusammen waren und alle doch irgendwie was Gemeinsames formuliert haben, nämlich, dass das Vergesellschaftete schon dazu beitragen könnte, dass es mehr Gleichheit gibt. Ja, und also dass es mehr Gleichheit geben kann. Und das ist ein guter Gedanke. Der ist auch ökonomisch begründbar. Ich habe heute früh gerade in den Schlagzeilen gelesen, dass, also ich meine, das ist schon erstaunlich, wenn sich der Vorstand der Lufthansa jetzt doch recht große Boni auszahlt, was eigentlich das unverteilte Geld der Staatshilfen ist, die dieser Konzern also bekommen hat, als die Corona-Krise als sie anfing. Und also diese Art der Umverteilung, die uns jeden Tag begegnet, der würde natürlich, also so eine, der würden Vergesellschaftungen und damit auch ein anderer Ansatz der Ökonomik, also der Wirtschaftsweise, schon entgegenwirken. Das ist richtig ein Allheilmittel. Gegenwärtig im Rahmen des dann doch immer noch bestehenden Kapitalismus ist es wahrscheinlich auch nicht, würde ich sagen.
Dennoch scheint ja eine internationale Solidarität wichtig zu sein. Das heißt, zu gucken, wo werden die Dinge, die wir konsumieren, produziert, wie sind woanders die Bedingungen. Also diese klassische internationale Solidarität, darauf zu schauen, mehr eine fast unlösbare Aufgabe zu sein, oder?
Ich kann da ehrlich gesagt jetzt nicht besonders optimistisch gegenhalten, weil ja, das ist, wirkt im Moment als eine unlösbare Aufgabe. Wir haben also internationale Gemeinschaften, selbst wenn sie so klein sind wie die europäische Gemeinschaft, stellen wir fest, dass es eine extreme interessensgeleitete Veranstaltung ist, dass die eigentlichen Organisationen, die das platziert haben müssten, aber eben auch ausreichend ausgestattet sein müssten, um da was zu bewirken, mehr und mehr an den Rand gedrängt werden, also wie die UNO. Wir haben ein Lieferkettengesetz, das ist jetzt eine europäische Angelegenheit, das eigentlich dafür sorgen soll und sicher auch partiell dafür sorgen wird, dass es ein kleines bisschen gerechter wird entlang der globalisierten Lieferketten, aber das also ein so kleiner Sprung ist, muss man dann eben doch sagen. Und wenn man mal überlegt, wie lange das gedauert hat, um überhaupt so ein Übereinkommen unterschriftenreif zu kriegen, dann weiß man, dass bei größeren Sprüngen, selbst wenn man sie wagte, also eher, weiß ich auch nicht, eher kommen die Dinosaurier wieder, habe ich manchmal das Gefühl, als dass das gelingt. Ich bin da jetzt echt, kann da echt keinen Optimismus verbreiten.
Dann setze ich mal noch einen drauf. Gramsci hat ja gesagt, die alte Welt liegt im Sterben, die neue Welt ist noch nicht geboren. Dies ist die Zeit der Monster. So, fertig. Das ist doch Weihnachtsmärchen, Grusel-Weihnachtsmärchen.
Ja, es ist die Zeit der Monster, aber ehrlich gesagt, natürlich die Monster, ne? Also in schlechten und weniger schlechten Filmen und Büchern haben die Monster natürlich auch immer Gegenwehr. Also wir wollen es jetzt mal nicht nur ausschließlich darauf beziehen. Und Gramsci hat das ja auf eine ganz andere Zeit bezogen und man könnte es jetzt auf heute übertragen, weil tatsächlich durch diesen Krieg, der nicht der einzige Krieg ist auf der Welt, aber durch diesen Krieg sich einmal mehr gezeigt hat, dass die Monster schon sehr, sehr, sehr stark sind und die Gegenwehr nicht ausreichend stark. Trotzdem, ehrlich gesagt, ich komme nochmal auf die letzte Generation. Wir waren da am Anfang ganz kurz. Genauso wie die Monster halt das Haupt erheben, muss man schon sagen, dass sich offensichtlich auch andere Widerstandsformen finden, die sagen, so Leute, wir waren die ganze Zeit total brav, ne? Wir haben die Schule geschwänzt, wir sind freitags auf die Straße gegangen, wir haben Petitionen geschrieben, wir haben Aufrufe und Appelle geschrieben, wir haben versucht, euch zu überzeugen und wir haben immer Beifall bekommen und ihr fandet uns immer total nett. Aber ehrlich gesagt, offensichtlich sind wir mit nett auch nicht so richtig weitergekommen. Und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt wirklich nicht alle Aktionen im Einzelnen teile oder manchmal denke, puh, naja, der Weihnachtsbaum, der kann jetzt ohne dafür, aber am Brandenburger Tor. Aber ich finde das schon ermutigend, dass offensichtlich auch solidarisch darüber nachgedacht, also andere Formen des Widerstands und ja auch des Aufweckens, ne? Also wacht auf, gefunden werden.
Viel interessanter als die Aktion selbst finde ich ja die Reaktionen darauf. Da hat ja Alexander Bär auch gesagt, das ist der Kapitalismus, der durchzieht alle Lebensbereiche und das ist strukturelle Gewalt. Wenn dagegen Widerstand geleistet wird, wird jedoch das als Gewalt denunziert. Also diese Terrorismusvergleiche, ich fand ja im ND herrlich dieses Deckblatt, den Sekundenkleber und die Kalaschnikow daneben. Also in dieser Vergleich, das ist doch unglaublich, wie diese Proteste denunziert werden und als Terror, also da fehlen mir die Worte.
Das ist nicht nur unglaublich, das ist auch wirklich, das ist bedrohlich, weil hier wird quasi der Rechtsstaat, also der als Kontrolle gedacht ist, der Exekutive, also denen auf die Finger zu schauen und nicht als Erfüllungsgehilfe. Der wird hier als Erfüllungsgehilfe angerufen, denen, die das wollen, quasi die Leute in die Gefängnisse zu schaffen. Und das finde ich wirklich, das ist sehr bedenklich und da muss ich hoffe es, so viel zivilgesellschaftlicher Widerstand wie irgend möglich dagegen regen, weil die verlassen eigentlich den Boden des Rechtsstaates, die das tun gerade. Also die Söders und Kos und Dims sind leider nicht nur die Söders, die jetzt fordern, dass man die kriminalisiert. Das ist schon heftig, ja.
Andererseits gibt es ja auch die berühmten Kulturkämpfer und die Konsummoralisierer mit ihrem Distinktionsgehabe und das sind ja meistens privilegierte Linksliberale, die so ihre Verachtung für die Arbeiterklasse, für die Ungebildeten richtig zur Schau tragen. Also das ist ja auch so ein Ticket, wo ich dann irgendein komisches Gefühl habe, wenn Menschen suggerieren, du musst nur richtig kaufen, dann wird das schon. Wie geht's dir damit?
Haben wir ja zu Weihnachten in besonderem Maße Kauf 3, bezahlt 2 und dann hat man halt 3 und noch mehr Schrott. Das stimmt und ich habe auch jetzt auch oft drüber nachgedacht, dass es natürlich so ist, weil dann auch wiederum die jetzt schimpfen über diese Proteste, weil sie nicht zur Arbeit kommen und wo man ein bisschen dazu neigt, die auch alle in einen Topf zu werfen und das ist völlig falsch. Also weil wir wissen, dass die Menschen mit den geringen und ganz geringen Einkommen ehrlich, die waren nie schuld am Klimawandel, die sind nicht schuld am Klimawandel und die werden die Welt nicht in Schutt und Asche legen. Das ist einfach so, das sind die anderen. Also das sind die Privilegierteren und die ganz Privilegierten und das ist eben die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird. Und da muss man sich vielleicht auch solidarisch mit dem schimpfenden Autofahrer zeigen, dessen Tonfall mir nicht behagt, der hier zur Arbeit fahren will und diese blöden Klimaaktivisten einfach nur doof findet. Aber das ist schon ein Unterschied zu denen, die einfach ja den größten ökologischen Fußabdruck haben, immer einen guten Ratschlag im Gepäck, wie man es besser machen kann und wofür man sich zu schämen hat. Aber ja, letztendlich die Welt ein bisschen kaputt machen.
Mir scheint ja, also gerade hier in diesen breiten Graden ja das Gefühl vorzuherrschen, das ist das verbriefte Recht, so zu leben. Und dieses Bewusstsein, was wir uns jetzt hier herleiten, dass wir in einer imperialen Produktions- und Lebensweise unterwegs sind, ist ja bei vielen Menschen gar nicht da. Die würden sagen, na wieso? Sie können verstehen, dass alle anderen auf der Welt auch so leben wollen wie wir. Ist sicher deren gutes Recht, aber dass das nicht geht und dass das auch was mit uns zu tun hat, dass das unser imperiales, koloniales Erbe ist, scheint mir schwer vermittelbar zu sein. Wie geht's dir da?
Das ist schwer vermittelbar. Also das ist auch deshalb schwer vermittelbar, weil wir jetzt natürlich auch also über Generationen hinweg auch eingebläut bekommen haben, dass Freiheit sich daran misst, dass ich individuell die Möglichkeit habe, de facto alles zu tun, was ich tun möchte, wenn ich bezahlen kann oder wenn ich dafür die Möglichkeiten habe und es sozusagen nicht straffällig ist. Aber das heißt, Freiheit zu übersetzen, ich weiß, das klingt jetzt auch platt, aber es ist eben leider so, Freiheit zu übersetzen damit, dass ich mit maximaler Geschwindigkeit auf Autobahnen fahren kann. Und wirklich ernsthaft zu glauben, dass darin sozusagen, also tatsächlich sich, also daran sich Demokratie und Freiheit bemessen, das ist bitter, aber das ist jetzt auch so lange eingebläut worden oder wir haben es auch so lange internalisiert, dass es echt schwer ist, einen anderen Freiheitsbegriff wieder reinzubringen, nämlich also auch den daran zu messen, wessen Grenzen ich eigentlich mit meinem Tun andauernd überschreite. Du hast es jetzt auch immer imperiale Lebensweise genannt. Ich muss ehrlich sagen, ich mache ja eine Wirtschaftszeitung, ne? Ich nenne es dann immer imperiale Produktionsweise, weil das der eigentliche Kern ist. Die Lebensweise folgt dem sozusagen, weil diese Produktionsweise ja nur, die kann ja nichts anderes als uns ständig zu animieren, noch mehr zu konsumieren. Sonst funktioniert ja das ganze Ding nicht, was sie sich da ausgedacht haben. Aber ja, das ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es genauso viele Generationen brauchen, das da auch wieder einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und über Freiheit anders zu reden. Ne?
Ja, das ist ja interessant, was der Kapitalismus auch schafft, dass diese moralische Lebensweise auch wieder zum Produkt geworden ist. Dass suggeriert wird, ich kann es ja mit ökologischem Konsum, kann ich die Welt schon ein bisschen besser machen, was ja der totale Bullshit ist, weil das ja die Produktionsweisen, die Besitzverhältnisse überhaupt nicht angreift. Und diese Erzählung ist so stark, ich kann mit bewusstem Konsum die Welt ändern. Wie kann das sein, dass das so greift?
Naja, gut, weiß man, also wenn man es als Gedankenexperiment betreibt, ne, und sich jetzt mal einfach für ein paar Sekunden vorzustellen versucht, wie das eigentlich wäre, wenn wirklich in Mehrheiten Menschen bestimmte Arten und Weisen des Konsums oder auch bestimmte Produkte oder so verweigern. Was dann passieren würde. Dieses Gedankenexperiment führt einen schon irgendwie dahin, dass man dann denkt, Mensch, das müsste doch aber funktionieren. Das müsste doch funktionieren. Nehmen wir nur mal einfach theoretisch an, niemand kauft mehr ein Auto. Dann müssten doch so. Das ist also so in der Theorie und deshalb glaube ich, ist dieses Appellative da auch immer so stark. In der Theorie kann das ja funktionieren. Es ist ein Märchen, aber es kann ja funktionieren. Und das andere ist dann eben diesen Schritt zu machen, zu sagen, nee, pass mal auf, in der Reihenfolge muss es heißen, wir müssen anders produzieren, weil wir dann auch anders konsumieren. Man muss ja immer konsumieren, kann man ja jetzt nicht wegreden. Das ist echt, das ist auch schwierig, ne? Weil dieses Gedankenexperiment funktioniert noch viel schwieriger. Das ist noch viel unvorstellbarer. Also zumindest für mich, und ich lebe erst seit 1990 im Kapitalismus.
Die eure Zeitung Oxy ist eine Wirtschaftszeitung, die dennoch eine linke Wirtschaftszeitung, die ja mir wichtig scheint, um Alternativen aufzuzeigen. Die hat es aber wirtschaftlich jetzt auch schwer, gerade in der Zeit, wo das eigentlich umso wichtiger wird, darüber zu diskutieren, in welchem Wirtschaftsmodell, in welcher Gesellschaftsordnung wir leben. Gibt es denn die Zeitschrift Oxy noch? Gibt es eine Überlebenschance?
Ja, also erstens, es gibt sie noch. Wir haben ja immer eine sehr schöne und sehr gute Kooperation mit dem ND gehabt, also der Zeitung Neues Deutschland. Da es jetzt auch eine Genossenschaft ist und natürlich auch, wie viele linke oder fast alle linke Projekte, ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht, also keine einfachen Zeiten, und diese Kooperation wird deshalb beendet. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Bis März wird die noch laufen. Und wir haben uns jetzt überlegt, es gab ja auch sie immer auch als Abonnementszeitung, also man konnte die auch einzeln abonnieren. Und wir haben uns jetzt gedacht, okay, Wie viel Abonnements brauchen wir, um weiter diese Zeitung so machen zu können, wie wir das machen, in einer kleinen Verlagsgenossenschaft, alle als Freiberuflerin, mehr oder weniger prekär, aber sehr lustvoll, und haben gesagt, okay, mit 4000 AbonnentInnen können wir das. So, und um die kämpfen wir jetzt. Also das heißt, nee, wir geben auf keinen Fall auf. Wir sind auch über den März, also über diese Kooperationsvereinbarung mit dem ND, die dann ausläuft, hinaus, haben wir uns noch ein bisschen Reserven geschaffen, um da auch noch weiterzumachen. Aber irgendwann tatsächlich müssen wir an die 4000er-Marke kommen mit den Abonnements. Und dann gibt es die Zeitung einfach weiter.
Das heißt, wer sich für eine andere Sicht auf Wirtschaft interessiert und wer die Zeitung Oxy gut findet, kann das tun. Auf oxy-blog.de kann man euch erreichen, oder oxyblog.de. Einfach mal die Suchmaschinen anwerfen und sich das anschauen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr das schafft. Du schreibst natürlich auch noch fürs Neue Deutschland, für Freitag und für andere Zeitungen, und irgendwann gibt es vielleicht auch mal wieder ein Roman von dir, hoffe ich sehr stark.
Ich wünsche mir das auch. Im Moment liegt das Romanschreiben allerdings tatsächlich ein bisschen brach. Zeitung machen ist dann doch schon ganz schön tag- und abendfüllend.
In diesen Zeiten. Wie bleibst du emotional stabil? Ich bin ja mit meiner Instabilität und meinem Hadern und meinem Zweifeln eingestiegen. Was verschafft dir Stabilität und Klarheit? Sind das auch sogenannte Menschen und liebe Menschen, die dich umgeben? Oder was ist dein Rezept?
Absolut. Ich nenne es meine soziale Familie. Also ich habe natürlich auch eine biologische Familie, die toll ist, und Moses und Enkeltöchter und Kinder, die im Übrigen also großartig versuchen, die Welt zu verändern, zu verbessern. Aber meine soziale Familie ist hier meine WG. Wir sind inzwischen zu dritt, drei Frauen, und das ist eine Fürsorgegemeinschaft. Ich glaube im Übrigen auch, also wenn man es dann nochmal aufs Private, denn am Ende muss man muss ein Hinterland haben, um überhaupt etwas tun zu können, ne? Und dieses Hinterland, glaube ich, sind so Fürsorgegemeinschaften, die vielleicht auch oft ein bisschen größer sind als die eigene Familie, und wo man sich tatsächlich gegenseitig und einander helfen und aufbauen kann. Das habe ich, und darüber bin ich glücklich.
Jetzt sind wir doch noch positiv am Ende.
Am Ende doch, sehr ja, schön. Auf jeden Fall.
Katrin, ich danke dir recht herzlich. Das war Katrin Gerloff, Autorin und eine tolle Frau. Ich wünsche dir einen guten Jahreswechsel und bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche dir das auch, und vor allen Dingen diesem tollen Radio, das ich sehr liebe.